Wildes Holz, so heißt diese Gruppe, die seit mehr als 25 Jahren in einer sehr speziellen Formation und mit einem sehr speziellen Schlachtruf unterwegs ist. Freiheit für die Blockflöte hat sich das Trio aus Kontrabass, Gitarre und Blockflöte auf die Fahnen geschrieben. Und das heißt, alles ist spielbar. Dafür sorgt unter anderem Jazz-Blockflötist Tobias Reisige. Hallo und herzlich willkommen bei Kultur am Samstagnachmittag, Herr Reisige.
Ja, hallo.
Herr Reisige, Sie sind oder haben sich die Blockflöte zu Ihrem Instrument gemacht eigentlich. Dabei haben Sie auch Saxophon gelernt. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Instrumente eigentlich so.
Ja, genau. Also ich habe wie viele andere eben mit der Blockflöte damals angefangen als Kind und habe sie aber nie zur Seite gelegt. Also viele gehen dann ja und spielen danach andere Instrumente. Für mich war das aber immer gar keine Frage. Ich habe dann als Jugendlicher angefangen mit Saxophon, weil ich mit den Blockflöten nicht in den Bands mitspielen durfte, damals zumindest. Und habe dann den Umweg auch über das Saxophon genommen und mir aber immer die Sachen, die ich auf Saxophon gespielt habe, auch gleich für Blockflöte übertragen.
Ist die Blockflöte so eine Art diskriminiertes Instrument gewesen, weil Sie sagten, in den Bands war sie nicht so genehm?
Ja, genau. Also das ist ja heute auch noch so ein bisschen so. Es hat sich schon gewandelt, aber in der allgemeinen Bevölkerung ist natürlich die Blockflöte, wir können uns nur die Werbung zu Weihnachten uns anschauen, immer noch das schiefe Kinderinstrument und Anfängerinstrument. Und wer sich schon ein bisschen besser auskennt, der weiß, dass sie auch in der Kirche gespielt wird. Aber mehr traut man der Blockflöte nicht zu. Und unter anderem wir, aber auch andere wollen natürlich gerne zeigen, dass die Blockflöte ein gleichwertiges Instrument mit allen anderen ist.
Ja, sie hat wirklich ein Imageproblem. Genau dieses, man lernt als Kind diese Blockflöte mehr oder weniger willig oder unwillig, ist man diesem Instrument so ein bisschen ausgeliefert. Und schade eigentlich, weil ich glaube, es hat ganz viele Qualitäten. Was fasziniert Sie so persönlich an der Blockflöte?
Ja, vielleicht ist es genau das. Es ist ein sehr schlichtes, einfaches Instrument. Auch durch das Holz kriegt es auch eine Wärme da rein. Und wenn man das gut beherrscht und schön zum Klingen bringt, dann kann es etwas sehr Anrührendes haben. Und aber auch diese Spielerei damit, dass es so unterschätzt ist und dann doch zu zeigen, Mensch, man kann darauf alle Arten von Musik spielen, das reizt mich daran.
Welche Flöten spielen Sie denn? Also es gibt ja da eine ganze Reihe und ist ja eine ganze Familie eigentlich.
Ja, genau. Ich will natürlich auch die Vielfalt der Blockflöte zeigen, von den Größen Sopran, Alttenor, Bass bis hin zu 2 Meter großen Sub-Großbass-Blockflöten. Aber auch verschiedene Holzarten, verschiedene Bauweisen, je nach Jahrhundert, in der sie entstanden sind. Das ist schon ein spannendes Feld.
Haben Sie jetzt vielleicht einen speziellen Hersteller oder so, wie das bei den Geigen ja auch ist? Da gibt es ja manchmal so ganz spezielle Geigenbauer und so, die dann von den Musikerinnen und Musikern bevorzugt werden. Ist das bei Ihnen auch ähnlich?
Nein, das nicht. Ich habe ganz normale Blockflöten aus von den großen Herstellern, die es gibt. Da habe ich keinen Lieblingsbauer. So.
Ah, okay. Haben Sie eine Lieblingsflöte dann?
Nee, auch das muss ich verneinen. Also ich mag sehr gerne die tieferen Flöten, weil die dann auch eine schöne Wärme haben auch. Im Gegensatz zu dem, was man sonst im Ohr hat, dieses Schrille der Blockflöte, was ja auch sein kann. Da genau gezieht es mich dann eher zu den tiefen und dunklen Tönen hin.
Jetzt ist Ihr Repertoire, also damit meine ich das Repertoire von Wildes Holz, riesig. Sie haben sich da einfach ein großes Feld erarbeitet von Pop, Rockmusik, Jazz, Klassik. Also es ist alles dabei irgendwie. Sagen Sie, für bestimmte Stilrichtungen ist die Flöte ganz besonders gut geeignet oder vielleicht dann doch eher mal nicht?
Wir probieren ja ganz viel aus und sind immer auf der Suche nach Musikrichtungen und Stilistiken, die wir uns aneignen. Da merkt man natürlich schnell, dass alles, was gesanglich ist, alles, was Melodie ist, da ist die Flöte natürlich ganz nah dran und kann ja auch gut auch einen Gesang imitieren. Alles andere wird dann sehr spannend, ob ich auch mal dreckig spiele und versuche, ein E-Gitarren-Solo zu imitieren oder rhythmische Effekte auf der Flöte ausprobiere. Da muss man schon ein bisschen tricksen. Wo wir so ein bisschen immer haken, sind natürlich so Sprechgesang, so Rap-Geschichten, die dann nur auf einem Ton mit der Blockflöte zu repetieren, da stößt man doch an seine Grenzen.
Wie ist denn eigentlich Ihr Trio zusammengekommen? Also Wildes Holz ist, glaube ich, schon auch eine sehr alte Formation. Wir haben ja schon gesagt, seit über 25 Jahren sind Sie zusammen. Sie kennen sich schon zum Teil seit der Musikschule.
Ja, richtig. Wir sind alle in Recklinghausen groß geworden, nördliches Ruhrgebiet. Und da haben wir uns an der Musikschule kennengelernt und auch in dieser Musikschulzeit haben wir die Band schon gegründet. Also wirklich eine Freundeband damals, die dann nach den ersten kleinen Auftritten vor Familie und Freunden, wo wir gemerkt haben, Mensch, das macht uns Spaß, es kommt auch irgendwie bei den Leuten gut an, es ist was Besonderes. Und dann haben wir immer weitergemacht. Und aus dem Spaß wurde dann nachher sogar eben mittlerweile unser Lebensunterhalt.
Da braucht man doch ganz viel Mut und Zuversicht, das so durchzuziehen, oder?
Ja, zum einen hat sich vieles dann ergeben. Also wir hatten nie, auch bis heute nicht so einen riesen Durchbruch, aber so ging mal ein bisschen mehr, es kamen mehr Leute zum Konzert. Und eigentlich gab es dann irgendwann so den Schritt, ja Mensch, wir machen so viel, sollen wir das mal auf eine nächste Ebene bringen und versuchen wirklich damit Geld zu verdienen. Und da bin ich bis heute noch sehr dankbar, dass unser Gitarrist, der war Lehrer an der Realschule, und unser Bassist, der war Informatiker, auch schon im Berufsleben. Und die haben beide gesagt, ja, wir probieren das und haben nochmal den Weg eingeschlagen, das hinter sich gelassen und versucht jetzt als Musiker zu überleben. Und das hat dann auch geklappt. Und das war ein mutiger Schritt von den beiden. Ich selber war schon an der Musikschule und habe eigentlich mein Leben auf Musik ausgerichtet, hatte verschiedene Standbeine. Aber dass wir dann alle versucht haben, nur dieses eine Projekt nach vorne zu bringen, weil wir so dran geglaubt haben, ja, das war, glaube ich, ein wichtiger Schritt.
Wobei der eine Kollege von Ihnen, der Musiker, der Gitarrist Anto Karaula, er ist ja verstorben vor 5, 6 Jahren. Und das bedeutet ja dann auch immer für so eine Band eine Herausforderung. Da muss man sich neu wieder zusammenfinden, vor allen Dingen, wenn man so ein eng eingespieltes Team ist.
Ja, genau. Gerade, dass man sich als Freundeband angefangen hat und dann diesen langen Weg zusammengegangen ist. Und 1998 ist der Anto dann ganz plötzlich verstorben. Das war für uns natürlich ein Einschnitt und wir wussten dann auch gar nicht, ob wir das weitermachen wollen, ob wir das weitermachen können und auch nicht in welcher Besetzung. Und erst als wir dann wirklich ein halbes Jahr Pause gemacht haben, haben wir so für uns gemerkt, nee, uns fehlt was und wir wollen eigentlich diese Geschichte noch weitererzählen. Und deshalb sind wir dann auch nochmal dazu gegangen, unsere befreundeten Gitarristen umzuschauen und haben dann 2 Jahre mit dem algerischen Gitarristen Jamel Laroussi gespielt. Es hat uns sehr gefreut, dass er dann eingesprungen ist und mit uns weitergemacht hat. Und dann haben wir aber zusammen gemerkt, dass er doch seine Musik in Algerien, wo er herkommt, weitermachen will. Und jetzt sind wir mit Johannes Bär, auch wieder ein Freund von früher, den wir schon lange kennen, sehr glücklich und spielen jetzt eben schon ein paar Jahre zusammen. Ja, das hat sich dann jetzt wieder gut gefügt und wir freuen uns einfach, dass es in der Besetzung mit so als Trio weitergehen kann.
Sie waren ja anfangs erst auf diesen klassischen Kleinkunstbühnen unterwegs im ganzen Bundesgebiet und inzwischen aber spielen Sie auch in richtig großen Sälen, also praktisch von einem Publikum von über 1000 Leuten. Also das ist doch ein Riesensprung auch. Waren Sie zuversichtlich, dass Sie da zum Beispiel den Saal vom Konzerthaus Dortmund voll bekommen oder auch Elbphilharmonie zum Beispiel?
Ja, das war jetzt in den letzten Jahren, gerade nach Corona-Zeit, wo wir alle Musiker sehr am Boden waren und sich wieder was aufbauen mussten, dass das jetzt geklappt hat und dann noch einen Schritt draufzusetzen, das freut uns natürlich außerordentlich. Da hätte ich persönlich nicht mit gerechnet, dass das klappt, aber da rentiert sich auch langsam das, dass wir seit dieser langen Zeit in ganz Deutschland uns eine Fangemeinde aufgebaut haben und die dann jetzt auch alle gesagt haben, Mensch, ihr spielt in Hamburg in der Elbphilharmonie, da kommen wir doch auch dahin, machen uns ein paar Tage in Hamburg. Haben sich viele auf den Weg gemacht, in Dortmund ähnlich, im Ruhrgebiet haben wir auch eine große Fanbase.
Und Sie haben auch ein bestimmtes Programm, also Sie spielen, aber es ist auch so eine Mischung, weil Sie auch so einzelne Gags, glaube ich, mit auf die Bühne bringen.
Also wir nennen es mal unterhaltsames Konzert. Also,
so rum.
Okay. Wenn wir sofort, also Musik steht immer im Vordergrund und im Mittelpunkt, aber es hat sich über die Jahre natürlich, haben wir auch Spaß daran entwickelt, zu moderieren, ein bisschen was Witziges über die Stücke zu erzählen, auch aus unserem Leben und aus dem, was wir schon alles erlebt haben in den Jahren, das mit in die Programme mit einzubauen. Und ich glaube, diese Mischung finden die Leute auch gut, dass es mit dem Augenzwinkern ist, dass wir auch klassische Musik spielen, aber eben in der Lebendigkeit und auch Improvisation in der klassischen Musik. Das ist das, was uns, glaube ich, so ausmacht, die Spielfreude auch.
Herr Reisige, Sie haben an der Folkwang-Universität in Essen studiert und als Diplom-Jazz-Blockflötist abgesprochen. Ist das was Seltenes?
Ja, ich glaube schon. Viele Blockflötisten probieren sich in ganz vielen Genres, auch flötenfremden Musikrichtungen aus und machen da ganz tolle Erfahrungen. Ich hatte jetzt das große Glück, dass ich in Essen an der Folkwang-Hochschule eben schon meine Musikschullehrerausbildung abgeschlossen hatte und auch eine klassische Blockflötenausbildung absolviert habe. Und in dieser Zeit konnte ich schon meine Fühler ausstrecken in die Jazzabteilung. Und die haben dann gesagt, ja, wir lassen dich zur Aufnahmeprüfung zu, auch wenn du natürlich hier keinen Lehrer haben kannst. Und das war mir aber egal. Ich habe dann das gemacht und habe mich sehr gefreut, dass ich dann angenommen wurde, hatte einen Saxophonisten als Lehrer. Und dann saß ich da mit der Blockflöte und er mit dem Saxophon und wir haben gemeinsam geguckt, wie kann man jetzt Jazz auf der Blockflöte umsetzen und was geht und was geht nicht. Das war eine sehr spannende Zeit und dann eben das ganze Studium diesem sonderbaren Instrument Blockflöte. Und ich saß da auch in der Big Band und so, das war ganz
Big Band mit Blockflöte, wunderbar, schönes Bild. Aber dann waren Sie richtig Trendsetter, kann man sagen.
Naja, es sind jetzt nicht so viele danach nachgekommen, dass nicht, dass ich jetzt sage, das hat einen Trend ausgelöst. Aber dass die Jazzabteilung so offen waren, zu sagen, wir können das uns vorstellen und egal auf welchem Instrument, wenn du versuchst, Jazz zu spielen, bist du hier willkommen. Das fand ich sehr schön.
Sie haben es gesagt, Saxophon haben Sie auch gespielt oder spielen Sie auch. Welche Rolle spielt dann dieses Instrument überhaupt noch für Sie oder steht dann jetzt eigentlich die Blockflöte im Vordergrund?
Hey, Blockflöte ist mein Hauptinstrument. Also wenn ich Saxophon spiele, dann würde ich das eher als so eine Art Hobby noch bezeichnen. Das geht dann ja auch schnell. Der Ton ist dann weg, der Ansatz, wenn man da nicht wirklich regelmäßig dran bleibt. Und da beschäftige ich mich natürlich jetzt viel mehr mit der Blockflöte und versuche da dran zu bleiben und Neues zu entdecken.
Mhm. Auf jeden Fall Schwerpunkt Blockflöte und damit sind Sie ja jetzt eben auch schon sehr lange unterwegs. Das aktuelle Album heißt Klassiker Live und damit sind Sie, wie gesagt, auf den verschiedensten Bühnen noch gerade präsent. Aber Sie haben schon ein neues Projekt in der Pipeline und das soll auch auf CD erscheinen, Blockparty. Worum geht's denn da?
Wir wollen Partymusik aus mehreren Jahrhunderten anbieten. Wir sind da gerade auf der Suche und probieren ganz viel aus. Das macht viel Spaß. Natürlich denkt man zuerst an die großen Rock-Klassiker und Party-Hits aus den letzten Jahrzehnten. Aber warum nicht auch Partymusik aus Mittelalter, Renaissance und Barock? Mal gucken, was wir da auf unsere Art verarbeiten können.
Herr Reisige, alle unsere GesprächspartnerInnen haben einen Musikwunsch quasi frei als Dankeschön für das Gespräch. Und Sie haben gesagt, Sie würden ganz gern den Saxophonisten Jakob Manz hören mit dem Stück Minor Bell. Warum ausgerechnet dieses Stück?
Mit Jakob Manz verbindet uns eine lange Freundschaft. Der stand wirklich als Neunjähriger bei einem Blockflöten-Workshop mit Wildes Holz da mit seiner Blockflöte und hat gesagt, am Ende können wir mal ein Stück von euch spielen. Und wir so, ja, können wir gerne machen. Und der hat wirklich dieses Stück 1:1 nachgespielt, hat mein Solo nachgespielt. Also wir standen da, haben nur Bauklötze gestaunt und haben natürlich dann verfolgt, was aus diesem Jakob weiter geworden ist. Und er hat dann das Saxophon für sich entdeckt, wo er sich, glaube ich, noch besser ausdrücken kann. Und ist mittlerweile ein sehr angesagter junger Saxophonist. Auf jedem Konzert und auch auf fast jeder Platte freut es mich, dass er bei einem Stück dann immer noch die Flöte auspackt. Und so ist es auch bei dem Stück. Spielt er auch ein unglaublich tolles, expressives Blockflöten-Solo. Das fand ich jetzt schön, weil das so auch nochmal zeigt, wo es auch hingehen kann.
Ja, und das ist halt auch eine sehr schöne persönliche Verbindung.
Genau.
Herzlichen Dank, Tobias Reisige, Diplom-Jazz-Blockflötist in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Zusammen mit der Formation Wildes Holz unterwegs und live sind die drei zu erleben. Am 3. Juli in der Stadthalle Gengenbach und am 4. Juli im Park der Villa Wieser in Herxheim in der Südpfalz. Vielen Dank nochmal, Herr Reisige.
Gerne, danke. Tschüss.